Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Deutscher Plus. Diese Woche ist mal wieder Zeit für ein Interview. Und zwar haben wir ein echtes Rap-Urgestein zu Gast, Prinz Pi. Wir sprechen über sein neues Album West-Berlin, das gerade vor ein paar Tagen rausgekommen ist, über die Idee dahinter, über die Drehs zu den Musikvideos. Er hat mir auch eine kleine Berlin-Anekdote mitgebracht und verraten, warum Kreuzberg eigentlich Kreuzberg heißt. Das wusste ich noch gar nicht. Außerdem reden wir über seinen neuen viralen DIY-Content auf TikTok. Ihr könnt euch vielleicht dran erinnern, wir hatten damals im Podcast darüber gesprochen und Prinz Pi hat mir auch ein bisschen erzählt, wie sich dadurch gerade eine ganz neue Community entwickelt. Wir werfen natürlich auch einen Blick zurück. Wie war das eigentlich damals für ihn in West-Berlin aufzuwachsen? Wie kam er überhaupt zum Rap? Und was denkt er heute über sein früheres Alter Ego Prinz Porno? Und auch natürlich die entscheidende Frage, ob da nochmal was kommen könnte. Also nochmal irgendein Prinz Porno Release. Und in dem Zusammenhang sprechen wir auch über viele alte Songs. Prinz Pi hat nämlich mit Kapi und Samra zusammengearbeitet. Ich wette, viele von euch haben das gar nicht auf dem Schirm, dass da Songs bestehen. Und wir sprechen über einen richtigen Klassiker und zwar diesen legendären 15 Minuten Storyteller mit Kollega. Dschungelabenteuer hieß das ganze Ding und ich habe Prinz Pi gefragt, ob da noch ein zweiter Teil in Planung ist. Auch die Kollabo mit Sierra Kid 1995, die wir hier im Podcast damals so krass gefeiert haben, ist Thema und es geht auch um seine ganzen anderen alten Klassiker-Songs. Ich wollte von ihm wissen, bei seiner gesamten Legacy, welche Songs von früher eigentlich heute noch bei den Fans so für viel Feedback sorgen. Und ja, ich würde sagen, freut euch auf ein extrem spannendes, ehrliches Gespräch mit Prinz Pi, der ja wirklich schon viel in der Deutschrap-Historie erlebt hat. Viel Spaß mit dem Interview. Nach einem kurzen Spot geht's direkt los.
Werbung.
So, Sherwin, folgende Frage an dich. Was ist grün, rund und klingt ähnlich wie der Spitzname eines Hamburger Rapper?
Grün, rund und wie der Spitzname ist einem. Ich check's nicht. Ich weiß, wir sind gerade in der Aufnahme von einem Werbespot, aber ich check's nicht. Was?
Hä? Ich meine natürlich die neue Effekt-Energy-Sorte Gasos. Grüne
so.
Dose, rund, ähnlich wie der Spitzname eines Hamburger Rappers. Also, Gasos yes, heißt die neue Sorte von Effect Energy und ich schwöre dir, das schmeckt so geil. Es ist wirklich meine absolute Lieblingssorte jetzt von Effect. Und
krass.
Es ist der Drink für den Sommer. Und wer jetzt denkt, was genau Gasos überhaupt ist, für den habe ich mal folgende Definition parat. Gasos bezeichnet in Deutschland ein international bekanntes, spezielles, limonadeartiges Getränk aus der Türkei. Gasos ist auch das türkische Wort für Brause bzw. Brauselimonade generell.
Krass.
Also richtig geil, dass es jetzt Effect Energy Gasos gibt und das Ding auch so unfassbar gut schmeckt. Haltet mal auf jeden Fall die Augen offen nach einer grünen Effektdose mit gelben Punkten, egal ob Späti, Kiosk oder Supermarkt und schreibt uns gerne mal auf Instagram, ob ihr das auch so feiert wie ich. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, vor wenigen Monaten haben wir bei uns im Podcast noch über das Intro zu deinem neuen Album West-Berlin gesprochen und jetzt sitzt du bei uns im Interview. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen fertig. Ich habe hier irgendwie die letzten Wochen einfach ultra viel gearbeitet und ich bin, glaube ich, jetzt einfach ausgelaugt, so kurz vor Release.
Mhm. Wo sitzt du denn gerade?
Ich sitze gerade an unserem Esstisch, hinter uns ist unsere Küche. Also ich bin gerade bei mir zu Hause. Ja.
Sehr cool. Ich habe das Gefühl, ich kenne schon einige Teile von deinem Haus durch Social Media, durch andere Interviews. Ich glaube, viele, die dich für ein Interview anfragen, jetzt in der Promophase, freuen sich schon, dann bei dir auch eingeladen zu werden und bei dir drehen zu können.
Ich hoffe es.
Yes, die Kaffeemaschine im Hintergrund kommt mir auf jeden Fall auch bekannt vor.
Ja, es ist irgendwie so, die Leute, die haben viel Interesse gehabt an dem Zuhause so und waren so, ich hab irgendwann halt so ein bisschen so ein paar Sachen angefangen zu teilen, so zu dem ganzen Zeug, was ich hier gebaut habe und so. Und ich habe halt gemerkt, dass das die Leute krass interessiert. Und dass es sie sozusagen, wie soll ich sagen, auf eine Art und Weise emotionalisiert, die ich überhaupt nicht geglaubt hätte.
Ja, Ja, ich habe auch schon gesehen, also du hast ja, du lädst ja einige Roomtours hoch. Wir haben auch im Podcast darüber gesprochen. Ich kann mich dran erinnern, Sherwin, mit dem ich sonst den Podcast zusammen mache, er hatte mir dann das, hatte sehr begeistert von dem Rolls-Royce der Toiletten erzählt, dem Toto Washlet. Ja, kannst du überhaupt noch auf normale Toiletten gehen, wenn man sowas gewohnt ist?
Ja, ja, voll. Vor allen Dingen, das Ding ist so, meine Kinder, die mögen das nicht so, weil diese Toilette, die macht dauernd so Geräusche und die klappt sich dann immer so auf und die geht dann aber auch irgendwann wieder zu. Ja, und die hat so einen integrierten Gewichtssensor. Ja. Die geht also, wenn ein Kind da drauf sitzt, dann klappt die halt manchmal zu. Also ist jetzt nicht doll oder so, aber es nervt halt. Und die machen die dann immer aus. Ja. Okay, und es ist so ein bisschen so ein Kampf darum, dass sie an ist. Ich will sie natürlich immer anhaben, weil das ist so wie Sitzheizung auf der Toilette. Ja. Und meine Kinder machen die aber manchmal aus.
Ja.
Bis sie dann irgendwann schwer genug sind, dass sie das dann aufzuschätzen wissen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Die kommen irgendwann auch in das Alter, wo sie dann sagen, geiles Ding, was der Papa da gekauft hat.
Ja, Mann.
Sehr cool. Gibt es jetzt schon Leute, weil du eben auf TikTok so die DIY-Videos hochlädst, die durch diese Videos auf dich aufmerksam werden? Und hast du da schon so eine Bubble an Heimwerkern, die vielleicht gar nicht Prinz P, den Rapper, überhaupt kennen?
Ja, so einige schon. Also neulich, da war ich zum Beispiel, weißt du, wenn du so ein Hausprojekt hast wie ich, dann bist du so ungefähr 5-mal die Woche auf dem Recyclinghof und bringst halt irgendwie Sachen weg. Es gibt auch so Dinge, die darfst du nicht. Da darfst du jetzt nicht ganz viel wegbringen, sondern du musst das immer so splitten, dass du halt jeden Tag nur einen Teil wegbringst, zum Beispiel so Gartenmüll oder sowas, ja.
Mhm.
Und ich bin darum wirklich fast täglich auf dem BSR Recyclinghof, also auf jeden Fall Shoutout an BSR Hegauer Straße, Berlin-Zehlendorf, ich kenne da auch schon alle. Und da kam neulich so ein Typ so auf mich zugerufen und meinte so, ey, ich kenne dich doch und so. Und ich war dann so, ja, kann sein. Und er war dann so, aber woher kenne ich dich? Und ich war dann so, I don't know. Und dann sagt er so, ey, ich weiß genau, du hast dieses Regal gebaut. Meine Frau hat es mir gezeigt. Du baust so voll die krassen Sachen. Und ich war dann so, ja, meine ganzen Freunde finden das auch krass und so. In welchem Baumarkt gehst du hier? Und das war nett. Natürlich. Also die Leute sind immer sehr nett, die mich ansprechen, jetzt egal ob wegen der Musik oder wegen was anderem. Und ich freue mich natürlich auch immer. Aber es gab auf jeden Fall einige, die haben mich dann angesprochen wegen so Handwerkssachen.
Mhm.
Und du merkst auch, dass es halt eine andere Interaktion ist mit den Leuten, weißt du? Weil bei der Musik, da sind sie halt dein Fan wegen einem bestimmten Album oder einem bestimmten Song. Und wenn jemand so lange Musik macht wie ich, dann ist es halt manchmal natürlich schon irgendwie auch noch dein aktueller Song oder dein aktuelles Album. Aber oftmals sind sie zu dir gekommen wegen einem bestimmten Song, sagen wir mal 1,40. Das ist so einer meiner bekanntesten Songs. Das ist so eine sad Liebesballade. Und wahrscheinlich ist das einer der Songs, die so vielen Leuten so die Tür so zu meiner Musik aufgemacht haben. Aber weil dieser Song halt so der erste Song war für viele Leute, ist das dann halt auch für sie nach wie vor so der Song.
Ja.
Und wenn die dich dann so treffen, dann bist du halt so der Typ, der halt diesen Song gemacht hat und dann vielleicht auch noch ein paar andere Alben, ein paar schöne Touren gespielt hat oder so, wo sie mal waren. Aber du bist dann halt einfach nur der Typ, der normalerweise da in dem Video ist oder da auf der Bühne steht. Und jetzt stehst du halt so neben denen und dann machen sie halt so das Foto und den Handshake und dann war's das. Aber wenn du jetzt so dieser Tooltime-mäßige Prinz Pi-Handwerker-Typ bist, dann kommen sie so an und sind so, ja, ey, sag mal, also Bosch Blue, ist das wirklich so gut da? So ein Akkuschrauber oder kann man auch Einhell kaufen oder was würdest du eigentlich nehmen? Nimmst du eigentlich eher Spax-Schrauben oder Kreuzschlitz oder so? Und man ist dann sozusagen sehr schnell bei so einer Diskussion auf Augenhöhe über den Gegenstand, um den es da geht. Während bei Musik bist du halt sozusagen der Typ, der das macht und die sind halt der Konsument. So, und das ist so eine andere Dynamik und das ist durchaus interessant, wie die sich unterscheidet.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Spannend aber. Also vielleicht irgendwie demnächst nicht nur mit den Alben durchs Land touren, sondern irgendwie auch auf Handwerksmessen oder so unterwegs sein oder Hausbaumessen, ja.
Who knows? Also, weißt du, für uns Musiker ist ja so, früher, da war Musik etwas, was man so wirklich krass anfassen konnte. Mhm. Also du hast halt Musik gemacht und das Ergebnis war halt immer ein Gegenstand, den du Leuten in die Hand drücken konntest. Sei es jetzt halt irgendwie eine CD oder sei es irgendwie eine Vinyl oder sei es irgendwie das T-Shirt. Und es gab natürlich schon relativ früh auch so diese ganze MP3-Raubkopierer-Szene und so und dann irgendwann halt so kommerzialisierte Downloads. Aber so seit dem Streaming ist Musik halt einfach hauptsächlich etwas, was in Playlisten stattfindet. Und das ist einfach eine andere Art auch des Musikhörens. Wenn man wenn man so früher in den Laden gefahren ist, ja, man ist so von sich zu Hause in die Stadt gefahren, man hat sich das neue Album geholt bei Saturn, dann kam man damit so nach Hause und war dann so, ja, ich kann es kaum erwarten, das zu hören. Und du legst das so ein und machst so den ersten Song an. Und dann war das halt so, naja, vielleicht ist es noch besser als das letzte. Vielleicht ist es total scheiße und so. Naja, ich werde es mal durchhören. Und dann hattest du irgendwann schon so deine Favoriten, du hattest so Songs, die du so geskippt hast, aber heute ist es halt. Es ist halt so da und gefühlt ist es auch immer in einer so, also du hast so, Musik hören ist heute so fast wie so eine To-Do-List, die extrem lang ist. Und selbst wenn du jetzt Fan bist, sagen wir mal, du bist Deutschrap-Fan, dann ist halt jeden Freitag hast du halt richtig zu tun, weil du hast halt, weiß ich nicht, so mindestens 10, 20 Songs, die du hören möchtest und die du zumindest mal anspielen musst. Das ist irgendwie was anderes als Musik früher.
Ja.
Damals.
Ja.
Und ich mochte aber immer dieses, ich mochte das, wenn Sachen so materiell greifbar sind. Ich habe mich zum Beispiel so früher extrem darüber, über meine Musiksammlung definiert. Das war für mich so, wenn ich mich jemanden vorstellen wollte, dann habe ich mich durch meine Musiksammlung vorgestellt. Und wenn ich jetzt früher irgendwie jemanden kennengelernt habe, dann habe ich irgendwie der Person so ein Mixtape gemacht. Und um sozusagen zu sagen, guck mal, das ist mein Taste, das ist mein Geschmack, aber das sind vor allen Dingen auch Dinge, die ich sozusagen physikalisch bei mir habe, für die ich Geld ausgegeben habe, die ich irgendwie zusammengesammelt habe. Und dann hast du halt, also es hat dich sehr sozusagen manifestiert, aber nicht auf so eine unsympathische Art wie so, ja, hier ist meine Uhr, hier ist mein Auto, hier ist mein, sondern das war halt so, ja, und die Platte, die ist von meinem Vater und die Platte, die hat mir so ein Kumpel gegeben und die habe ich mal mitgebracht von einer Reise und die habe ich vom Flohmarkt und
ja.
Das war halt irgendwie so etwas, wie ich finde, sehr Schönes. Und das hat Musik heutzutage größtenteils verloren. Und für mich ist der Reiz an diesen Sachen bauen, ich baue ja viele Objekte und viele Möbel und solche Sachen, ist, dass du halt wieder was hast, was auch irgendwie so ein bisschen so eine Definition ist. Also wenn jetzt jemand zu mir nach Hause kommt, dann will ich ihm nicht sagen, ja, guck mal, die Lampe da habe ich gekauft und den Fernseher und so, weil das sind halt alles so, das kann ja jeder. So, es ist doch viel schöner, wenn du sagen kannst, ja, guck mal, das Regal hier habe ich gebaut und diesen Gegenstand habe ich auch gemacht, genau in der Farbe und wie ich das halt wollte und so weiter. Also ich finde, das ist so eine schöne Entsprechung davon.
Stimmt. Und das geht halt wirklich genau in die Richtung, wie du halt früher Leute zu dir geholt hast und deine Musiksammlung gezeigt hast und jetzt zeigst du Lampe, Regal und was du sonst noch selbst gemacht hast.
Ich meine, weißt du, ich mache immer noch super aufwendige und so durchdachte physikalische Sachen. Zum Beispiel, ich mag halt Vinyl, ja. Also ich mag diesen Akt des Vinyl-Hörens, eben weil er halt so, weil ich so das Gefühl habe, ey, wenn sich einer meine Vinyl gekauft hat, dann setzt er sich halt wirklich hin und will das sozusagen auskosten, weil der hat dann halt irgendwie seine 30 Euro dafür ausgegeben, der will, dass das Cover cool ist, der fasst das an, der sieht, dass ich ein geiles Papier genommen hat. So, und zum Beispiel meine Vinyl von West-Berlin, die haben wir nach so einem ganz speziellen Mastering-Verfahren gemacht. So, es gibt so 7 Leute auf der Welt, die DMM mastern können, das heißt Direct Metal Mastering. Und das ist so ein Master-Verfahren für Vinyl. Das hat die Firma Neumann entwickelt, als es schon die CD gab und die so gedacht haben, ey, wir können das nochmal retten und wir entwickeln jetzt so ein Verfahren, dass die Vinyl genauso wenig rauscht wie eine CD. Und dann haben sie halt nochmal so einen technischen Meilenstein gemacht, kurz vor dem Ende der großen Vinylzeit. Und den macht aber heutzutage keiner mehr. Das ist auch so Wissen, was so vergessen gegangen ist. Und ich mag das, sowas so auszudingen und das dann halt so für meine Hörer und so, denen das so zu geben. Und dann habe ich halt extra ein Presswerk gefunden, die das noch machen. Und die haben dann halt den einen Guy, der das noch beherrscht. Und es ist dann halt so ein, weiß ich nicht, ich stelle mir das dann so vor, das ist so ein älterer Herr und der ist dann so, ja, geil, jetzt kann ich halt hier nochmal das so richtig anwenden diese Maschine benutzen, die ganze Zeit hier so verstaubt und das ist ja toll, wenn die jungen Leute sich das mal so anhören und wir sind jetzt ja auch nicht mehr so ganz junge Leute, aber sowas mag ich.
Ja.
Und ich will halt, dass wenn jemand auch so Kohle ausgibt für meine Sachen, dass er dann halt irgendwie schon auch was Besonderes, Schönes in die Hand gedrückt kriegt. Und dass dieses physikalische Produkt ihn dann halt auch echt erfreut. So.
Ich glaube, das muss man als Artist auch irgendwie so seinen Fans noch bieten, weil letztendlich machen ja die Fans, die sagen ja so, ja, ich will halt den Artist unterstützen, weil sonst das Album kannst du ja auf ganz verschiedene Wege dir anhören. Da brauchst du mittlerweile keinen Cent mehr ausgeben. Aber man will ja diesen so einen schönen Sammlergegenstand. Man braucht jetzt nicht irgendwie das hundertste T-Shirt oder sowas, sondern man will einfach so verschiedene Gegenstände, wo man sagt, so, hey, das ist wirklich was Besonderes. Und ich glaube, da ist das auf jeden Fall auch eine wichtige Info für alle Fans, die zuhören, dass die Vinyl auch sich nochmal abhebt von einer normalen Vinyl. Ist das auch der Grund, warum das Album verschoben wurde, West-Berlin? Weil es sollte eigentlich im April rauskommen und jetzt kommt es Mitte Mai raus.
Ja, es gibt tatsächlich 1000 Gründe, warum sich das immer und immer wieder verschoben hat, und vieles hat mit der Produktion zu tun von den physikalischen Sachen, weil da will man natürlich was Geiles machen und dann geht hier wieder was schief und da wieder was schief und so weiter, aber auch die auch sozusagen das Machen von der Musik hat dann so in der Endphase nochmal länger gedauert. Ich bin da sehr, wie soll ich sagen, ich bin da so ein bisschen so ein anstrengender Kunde beim Mastering und wollte dann das irgendwie alles perfekt haben, und dann will man hier nochmal was schleifen und dann hat man so das Gefühl, nein, ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht diesen einen Song doch noch ein zehntes Mal geändert habe, und so ist es dann halt. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon in deinen Singles teils sehr persönliche Songs rausgebracht, zum Beispiel Victoria Park. Der Song ist ja deiner Frau gewidmet. Wieso heißt der Song Victoria Park? Der Victoria Park liegt ja in Berlin-Kreuzberg. Welche Verbindung hast du zu Kreuzberg oder zum Victoria Park?
Ich habe direkt da an dem Victoria Park sehr lange gewohnt. Also unsere Wohnung war sozusagen direkt am Victoria Park. Und der Victoria Park ist ein sehr, sehr kleiner Park, muss man sagen. Aber ein schöner Park. Berlin hat nicht so viele Erhebungen. Und der Park ist, der hat so eine Art, so einen kleinen Hügel.
Ich war da mal, ja, stimmt.
Genau, und ganz oben steht halt das Kreuz. Und wegen diesem Kreuz heißt der Bezirk halt Kreuzberg. Wegen dem Berg mit dem Kreuz oben drauf.
Wow.
Der ist auch im Bezirkswappen drin und so, genau. Und um diesen Berg herum hat sich halt irgendwie für mich sehr lange mein Leben abgespielt. Unter anderem halt auch sozusagen die Love Story mit meiner Frau.
Sehr cool. Hast du den Song deiner Frau davor gezeigt, oder?
Ja, voll klar.
Schon, ja. Okay, ich dachte vielleicht irgendwie zum Release, also ich meine, man sieht ja auch Fotos von euch drin, aber ich dachte, vielleicht wäre das dann auch so eine Überraschung für Donnerstag 23:59.
Nee, das muss hier der Chef natürlich freigeben.
Ja, stimmt schon. Wie kam dann das Feature mit Dan von SCP zusammen auf dem Song?
Mit Dark meinst du? Dark kenne ich schon ewig halt. Also ich kenne vor allen Dingen halt Vincent, also seinen Partner, noch sehr, sehr viel länger. Wir kennen uns schon so seit 2005 oder so, also schon auf jeden Fall seit über 20 Jahren. Und das Ding ist halt, ich wollte da jemand haben, der singt, weil ich kann nicht so gut singen und ich habe das Gefühl gehabt, es ist besser, wenn das jemand singt. Und ich bin so ein bisschen so, ich finde deutscher Gesang oder deutsche Sänger, da gibt es nicht so viele, die ich so richtig, richtig cool finde. Also ich mag, ich mochte, war zum Beispiel mal so riesengroßer Rio Reiser-Fan, ja. Das war halt so der Held meiner Jugend. Deswegen mochte ich dann auch immer so Henning Mai voll so von der Stimme. Und das Album hier ist aber ja ein Berliner Album. Also da sollten ja quasi nur Leute drauf sein, die halt in Berlin wohnen oder bestenfalls irgendwie noch richtige, echte, waschechte Westberliner sind. Und Doug ist halt einer der waschechtesten Westberliner. Und ich finde, das hat so voll krass gepasst. So, der hat so eine Emotion, die ich selber nicht hingekriegt hätte. Ich finde, der Song hat auch etwas sehr, der hat was positiv. Er hat so einen Glauben an ein etwas Gutes in sich, und das ist sowas, was ich irgendwie mit Doug auch verbinde. Also für mich ist Doug ein positiver Kerl einfach.
Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall schon sehr viel positive Vibes in diesem Song mit drin. Du hast auch passend zum Album Westberlin eine Berlin-Hymne rausgebracht, 030. Du hast dafür an den verschiedensten Orten in Berlin gedreht, unter anderem auch im Olympiastadion, richtig?
Ja, voll.
Wie teuer ist es, im Olympiastadion ein Video zu drehen?
Ja, das kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall teuer. Also es ist ziemlich teuer, aber es ist es auch wert. Ich meine, guck mal, das ist sowas, ich mache jetzt schon so lange Musik, ja, und für mich sind die Videos ein genauso wichtiger Teil von der Kunst wie die Musik auch. So, das ist für mich, das kann man für mich nicht trennen. Und ich habe schon immer meine Videos selber gemacht. Also zum Beispiel das Du bist-Video, das war für mich so das wichtigste Video meiner musikalischen Laufbahn. Da habe ich bestimmt monatelang dran gesessen. Und das ist für mich so eine, glaub nicht mal, dass irgendwie, also es ist nicht so, dass ich das anscheinend in Klickzahlen widerspiegelt, was ich da so an Mühe mir mache und sowas. Aber ich glaube, dass die Videos, die ich sozusagen heutzutage mache, also so ein Video wie Teufelsberg oder 030, dass Videos wären, wenn die sozusagen rausgekommen wären zu einer Zeit, wo jetzt die Reichweite noch nicht so beschränkt war und wo du halt sozusagen alles, was du ins Internet gedrückt hast als Musiker, sozusagen ungefiltert durch den Algorithmus rausgeblastet wurde und jeder, der sich für dich interessiert, das einfach wahrgenommen hat. Dass das Videos gewesen wären, die sozusagen vor 5 Jahren noch oder sogar vor 10 Jahren, da wären alle total durchgedreht, also zumindest von meinen Fans. Und heutzutage ist das halt so alles, was du machst, es ist halt so wie wenn, keine Ahnung, so, du stehst halt irgendwie vor so einer Mauer und du musst halt so einzelne Ziegel aus der Mauer rausnehmen und das ist dann halt die bezahlte Werbung, mit der du halt so den Algorithmus freischaltest und dann kommst du halt irgendwie zu so einem Bruchteil deiner Leute, die sich potenziell für dich interessieren und selbst die sind dann irgendwie genervt, weil die Werbung targetet irgendwie nicht alle Leute, die dich interessieren, sondern halt immer so die gleichen Leute 5-mal und die sind dann ich hätte es doch sowieso geguckt. Also für mich ist das heutzutage super zäh, irgendwie meine Sachen zu dem grundsätzlich interessierten Menschen hinzutragen, leider. Aber um auf dieses Video zurückzukommen, für mich ist das ein Video, was mir sehr am Herzen liegt und mir ist wichtig, dass alle diese Videos zu West-Berlin eine Seite der Stadt zeigen, die man vielleicht vorher noch nicht so gesehen hat und die sich für einen Berliner, der hier aufgewachsen ist, aber sozusagen grundsätzlich richtig anfühlt. Also wo der halt so sagt, ah ja, genau, guck mal, die Orte, das ist für mich so ganz typisch Berlin. Und das Olympiastadion ist zum Beispiel so ein ganz typischer Ort. So jeder war schon mal mit der Schule bei Hertha.
Ja. Da sind ja auch Schnipsel drin in dem Video, die eben das Berlin von vor 30, 40 Jahren zeigen. Sind das private Schnipsel? Fragt man da beim Stadtarchiv nach?
Das sind teilweise sind es Sachen von Leuten, die das selber gefilmt haben. Also zum Beispiel am Anfang gibt es so eine Videoausschnitte, die sind aus 2009. Und das hat halt ein Hörer sozusagen eingeschickt. Und da sieht man die Liegewiese am Schlachtensee, wo ich groß geworden bin. Und da sieht man so alte Sticker von mir, von irgendeinem alten Album von mir. Und er hat das halt damals so gefilmt.
Krass.
So. Und so ist das halt mit den meisten Videos. Die haben mal einfach Leute sozusagen eingeschickt, die wir dazu aufgerufen haben. Sehr und es cool. sind so quasi so Private Archive-Sachen.
Ja, sehr cool. Für West-Berlin ist ja schon auch wichtig, und das thematisierst du ja auch auf dem Teufelsberg-Intro, die Geschichte der DDR und dass West-Berlin quasi auch so ein bisschen umzingelt da ist oder ja, man nicht richtig raus kann da. Du warst da ja noch jung, aber kannst du dich noch an den Tag des Mauerfalls erinnern?
Ja, ja, schon auf jeden Fall. Ich kann mich vor allen Dingen halt aber auch noch an die Zeit davor erinnern, also wo das halt so geschlossen war. Ich meine, wir haben in Zehlendorf gewohnt, das ist so im Südwesten, und da waren halt die Amis stationiert und da waren halt einfach wahnsinnig viel Soldaten, also so gefühlt der halbe Bezirk, das ist jetzt übertrieben, ja, aber da waren halt tausende Leute stationiert, die wurden halt extra ganze Blocks gebaut, wo die halt gewohnt haben, und wir hatten halt sehr, sehr viele Freunde auch, also in meinem Kindergarten zum Beispiel waren sehr viele Kinder von GIs, so mein bester Kumpel war halt auch der Sohn von einem GI, der Vater von ihm war so der Dirigent von der Marching Band, die hatten so eine großes Orchester halt sozusagen. Und es waren halt andauernd so irgendwelche Paraden und Übungen und so. Und jeden Tag sind halt gefühlt so irgendwelche Panzer halt durch die Hood gefahren. Von der Base sozusagen zu dem Übungsplatz im Grunewald. Und das war halt schon so, also für uns als Kind war das halt irgendwie so krasse Normalität, dass du halt überall amerikanische Soldaten hattest, Panzer, was ja so ein Riesending ist, ne? Wenn du so als Kind so an der Ampel stehst und da fährt halt irgendwie so ein Biest so vorbei, da bist du halt so, what the fuck, so, und das ist sowas, das hat mich halt schon richtig krass beeindruckt, auch so diese ganzen Feste, die immer waren, ne? Die Amis, die haben ja was super Geselliges und haben halt darauf geachtet, dass es immer so Neighborhood-Partys gab und Freundschaftsfeste, und dann wurde halt so dieser ganze American Way of Life mit so, komm, wir machen Barbecue und hier gibt's Maiskolben und Monster Trucks und amerikanische Musik und so, das wurde halt so sehr zelebriert. Und gerade für Kinder ist das halt irgendwie so mind-blowing. Wir hatten zum Beispiel Halloween, was jetzt so seit in den letzten paar Jahren hat sich das so eingebürgert, ne, dass man das so feiert. Aber davor gab's das nicht so. Und ich kenne das aber noch so aus meiner Kindheit, wo ich wirklich im Kindergarten war, dass die halt so in den Wohnhäusern, also in den Barracks, wo die Soldaten gewohnt haben, dass die immer so unten in den Kellern so Geisterbahnen gebaut haben mit so Tarnnetzen und so. Und dann gab's halt so für jeden so diese amerikanischen Süßigkeiten. Und wenn du jetzt halt so zurückdenkst, so Mann, das waren die 80er Jahre, halt deutsche Süßigkeiten, das war halt so Haribo-Gummibärchen.
Ja.
Und dann hattest du halt diese amerikanischen Süßigkeiten mit 10-mal so viel Zucker und Geschmacksverstärkern und Farbstoffen. Und das war halt eine ganz andere, sag ich mal, eine ganz andere Dröhnung.
Ja. Wild, wild, wild. Okay. Und kannst du dich noch an das Feeling von dem Tag des Mauerfalls erinnern?
Ja, schon. Es war halt so, dass wir hatten natürlich vorher, hatten wir halt viele neue Kinder so in der Klasse, ne? Also es war ja nicht so, dass nicht vorher schon Leute rüber gemacht hätten. Es kamen ja vorher schon richtig, richtig viele, und es sind natürlich viele auch direkt nach West-Berlin geflohen, weil das relativ easy war so. Und die hatten dann halt auf einmal irgendwie so ein paar andere Kinder in der Klasse und haben die dann so kennengelernt. Die waren einfach so ein bisschen anders, so vom Stil, so von den Klamotten natürlich irgendwie, die sie anhatten und so. Und wir wussten schon, okay, so da verändert sich was. Und auf einmal war das dann halt so, dass die Eltern gesagt haben, so, ja, ey, ihr müsst jetzt nach unten kommen. Und im Fernsehen hast du das dann halt so gesehen. Alle waren dann halt so vor diesem kleinen Fernseher gescharrt, und es war voll krass. Und die Leute sind so auf die Straße gegangen und haben sich halt so beglückwünscht und solche Sachen. Dann sind halt viele natürlich irgendwie zur Grenze gefahren, um halt die Leute zu begrüßen und so. Und in Berlin waren halt alle dann am Brandenburger Tor, aber es gab auch bei uns in der Nähe so Grenzübergänge und so. Das war halt schon irgendwie eine sehr, wie soll ich sagen, da lag irgendwie schon so eine gute Stimmung in der Luft. Die Leute haben sich einfach krass gefreut. So, ne? Wir hatten zum Beispiel auch Verwandte im Osten. Ja. Also mein Vater hatte da so Cousins und so, die wir lange nicht gesehen hatten, und auf einmal waren die halt dann wieder so zusammen. So.
Ja, ja, klar. Cool. Ja. Ja, ja, ja.
Und es war halt dann auch einfach so interessant. Du bist dann halt so in den Osten gefahren. Vorher durftest du da ja nicht so hin und dann auch nicht so krass da so rumlaufen und so, und hast dir das halt so alles angeguckt, und es war dann halt auch teilweise wie so ein Abenteuerspielplatz, als wir dann so Jugendliche waren, weil da wurde ja auch sehr viel so zurückgelassen, zum Beispiel als die russische Armee abgezogen ist, waren dann ja so diese ganzen alten, da gab es ja 1000 Militärflugplätze und alte Kasernen und so, und da bist du dann halt irgendwie rumgeheizt, und das war halt so ein Abenteuer, ne? Die haben dann halt auch kurz vorher noch irgendwie so alles irgendwie so verscherbelt, was die so hatten, und so jeder, der dann halt irgendwie so ein bisschen älter war, hat dann halt einfach so aus Spaß so irgendeinen Scheiß gekauft, so irgendwie so Handgranaten konntest du so kaufen und dann halt so im Wald hinschmeißen oder so, so diese, ja, weiß ich nicht, halt alles Mögliche, was die halt hatten. Natürlich die ganzen Uniformen und so. Das war, ja.
Verrückt.
Interessant.
Krass. Ich habe in Interviews rausgehört, dass du auf einer Elite-Schule warst.
Das kann man so sagen.
Ja. Ich dachte, du hättest das so, oder ein humanistisches Gymnasium, ne?
Ich würde sagen, die Schule hat sich schon so, ich weiß nicht, ob die Schule sich damals so selber empfunden hat als Elite-Schule, aber die Eltern, die ihre Kinder darauf gegeben haben, haben die Schule auf jeden Fall so wahrgenommen und deswegen ihre Kinder dahin gegeben.
Okay, ja. Wie war das dann? Du bist dann dadurch auch mit vielen Leuten in der Stadt in Kontakt gekommen, ne? Weil die Schule dann in Steglitz war, dann warst du auch ein bisschen rausgekommen aus deinem Bezirk im Zehlendorf. Wie kann man sich das vorstellen, später, als du dann angefangen hast zu rappen und dann beim Royal Bunker warst? Ich habe gesehen, irgendwie 1998 ist irgendwie Berlin Nummer 1 rausgekommen. Da waren auch Tracks von Savage, Taktlos, Bitei, Sido, die Sekte mit drauf. Hattest du da schon dann auch persönlichen Kontakt mit denen, oder war das noch anonym zu dem Zeitpunkt?
Also bei der Schule von mir, da war das erstmal so, ne, Berlin ist ja eine echt große Stadt. Mhm. Also du brauchst halt mitunter so 2 Stunden, sagen wir mal, von dem einen äußersten Ende zu dem anderen äußersten Ende. Das ist echt groß. Und die meisten Leute, die jetzt so, was weiß ich, wie das, sagen wir mal, einer Stadt wie München oder Stuttgart kommen oder so, die machen sich das nicht bewusst, was das bei uns heißt, wenn du auf eine Schule gehst, die nicht in deinem Bezirk ist. Weil dein Bezirk kann halt schon so groß sein wie jetzt eine andere deutsche Stadt, einfach weil es flächenmäßig so verteilt ist. Und ich bin halt auf diese Schule gegangen, weil so eine Schule gab es bei mir im Bezirk nicht. Und so eine Schule wie die gab es halt jetzt in Berlin ohnehin nicht so viele. Das heißt, die Leute sind aus der ganzen Stadt dahin gekommen. Und das war einerseits interessant, weil du halt mit Leuten zu tun hattest aus Bezirken, mit denen du sonst niemals was zu tun gehabt hättest. Also es wäre einfach logistisch nicht zusammengekommen. Auf der anderen Seite war es aber so, dass du jetzt nicht so einen Freundeskreis hattest, der sozusagen nach der Schule in der Freizeit, ey komm, heute ist Privatparty bei dem und dem und wir wohnen ja alle im engen Umkreis. So war das halt leider nicht. Und ich habe dann so, ich meine, ich habe Abi 99 gemacht, ne? Das heißt, ich habe halt irgendwie so kurz vor dem Abi so auf so Hobby-Ebene angefangen, Musik zu machen. Und das war damals halt alles so eine ganz, ganz kleine Szene. Und natürlich kannte man halt alle Leute irgendwie so vom Sehen. Es gab halt so ganz wenige Plätze, wo man halt zusammengekommen ist, um Musik zu machen, weil heutzutage ist es halt so, dass jeder hat irgendwie einen Computer und jeder kann mit jedem Computer Musik machen. Damals war das halt echt so, du brauchtest da halt irgendwie so Equipment, so du brauchtest halt einen DJ, der Platten hat und davon konnte man samplen und dann brauchte man ein anderes Gerät, um daraus irgendwie ein Beat zu machen und dann brauchtest du jemanden, der das aufgenommen hat, ne? So diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, das waren halt 4-Spur-Aufnahmen, das war halt so ein Kassettending, mit dem man das gemacht hat. Und im Endeffekt war sozusagen die Anzahl der Plätze, wo man Musik aufnehmen konnte, extrem klein. Und es waren immer so die gleichen paar Leute, die das hatten. Und deswegen sind sich halt alle Leute, die in Berlin damals Musik gemacht haben, in meiner Generation, sich zwangsläufig früher oder später über den Weg gelaufen.
Das heißt, dann hattest du zu der Zeit dann auch irgendwie, also mit hier Savage, der Sekte, bist du dann irgendwie auch zusammengekommen. War das dann damals, also weil wenn ich mir das so vorstelle, prallen da dann auch nicht verschiedene Welten aufeinander, wenn ich mir damals so den Sido, mein Blog aus dem MV vorstelle?
Ja, man war sich natürlich da nicht, also die ganzen Leute da, die zum Beispiel jetzt auf diesem Sampler drauf waren, das waren natürlich komplett unterschiedliche Lager und manche davon waren sich halt auch spinnefeind, weil in Berlin ist man sich immer Spinnefeind, wenn jemand aus dem gleichen Bezirk kommt.
Ja.
Und speziell mit den Bezirken, die direkt neben deinem Bezirk sind, bist du halt am meisten verfeindet.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt's, das ist halt so ganz Kindergarten, ne? Aber so war das halt damals. Und es war natürlich auch irgendwo so ein bisschen so das Salz in der Suppe, weil das war ja die Musik, die wir damals gemacht haben, das war ja keine Musik, wo du jetzt so hingehst und sagst, also so wie ich das jedenfalls heute mache, so ja, ich habe jetzt hier so meine innere Welt und meine Gefühle und meine Ängste und meine, was weiß ich, wie Depressionen, und die kanalisiere ich jetzt und mache daraus einen Song und verarbeite die dann. So war das. Das war ja nicht die Musik, die wir damals gemacht haben, sondern das waren so, wir sind wütend auf generell alle, auf die Erwachsenen, auf den Staat, auf die Leute aus dem anderen Bezirk, was weiß ich, auf den auch immer. Und diese Wut, die bricht sich jetzt Bahn in dieser Musik. Und das war so das Ventil dafür. Ich glaube, weißt du, es war damals ja sehr viel so von dem, was man heute so Battle Rap nennt, oder halt von so Untergrundmusik, die auch einfach irgendwie anti sein wollte oder provozieren wollte oder was auch immer sein wollte halt.
Ja. Du warst ja damals auch noch als Prinz Porno unterwegs und Prinz Pi kam erst später. Das letzte Projekt Prinz Porno ist jetzt 5 Jahre her, 2020.
Ja.
Denkst du, genau, da kommt noch mal irgendwann auch ein Prinz-Porno-Projekt?
Ja, ich weiß nicht. Also, wenn, dann müsste man vielleicht mal so eine Art unreleased Songs-Stuff machen. Also, ich finde, dass Sachen immer so in ihrer Zeit einen Charme und so einen Peak haben. Ja? Und die gehören dann auch irgendwie für mich so in eine bestimmte Zeit, auf eine bestimmte Art von Musik und so. Guck mal, der Charme an dieser Musik war, um das mal so theoretisch zu sagen, ist, du wolltest schreien, weil du das Gefühl hast, keiner will dir zuhören. Und es gibt auch niemand, der dir zuhört. Du hattest das Gefühl, du machst das nur für dich selber. Dieses Untergrundgefühl ist so, du hast nicht das Gefühl, du kannst damit vor mehr als 20 Leuten stehen, die das vielleicht irgendwie fühlen könnten, und diese 20 Leute sind dann alles deine Kumpels, sondern du hast halt so das Gefühl, dass du schreist einfach raus, was dir gerade so in den Kopf kommt, und es wird sowieso eh keiner hören. So. Heutzutage als jemand, der schon lange Musik macht und auch das sozusagen lange so professionell gemacht hat, dass man sich das auch so, sagen wir mal, technisch gut anhören kann und so, und der irgendwie so einen Anspruch hat an seine Texte und darauf achten will, was er sagt und sowas. Als so jemand ist das ist was anderes. So.
Mhm.
Da kannst du nicht mehr so eine Musik machen. Das wäre einfach nicht zeitgemäß. Weißt du, was ich meine? So, da muss man, wenn, dann halt so sagen, gut, man nimmt dieses ganze alte Zeug, sortiert das irgendwie nochmal durch, findet da vielleicht nochmal irgendwie 20 unreleased Songs, und dann schnürt man daraus halt irgendwie so ein Liebhaber-Ding und packt das halt irgendwie in so eine schöne Vinylbox oder sowas mit irgendwie so ein paar Stickern und so, wie man das halt damals gemacht hat.
Ja.
Und dann ist das halt vielleicht irgendwie für die Leute, die halt irgendwie Prinz-Porno-Fans waren, so das ultimative Ding, dass die sagen, ey, okay, ich will mich jetzt halt so an diese Zeit erinnern, als ich selber 16 war, und jetzt mache ich das Ding auf. Und crazy, jetzt ist da wieder so eine komische Untergrund-Fansein-Zeitung dabei, und da hat er noch Sticker und okay, die Musik ist auf einem USB-Stick, hat der Computer dafür noch einen Anschluss. Da hat er MP3s draufgelegt, dieser verrückte Typ, so sowas Mäßiges. Weißt du, sowas könnte das halt irgendwie sein. Und ich glaube, dann ist das nochmal so ein Happening, dann ist das nochmal so ein Experience, und vielleicht ist das auch nochmal ein Experience, wenn du so eine Tour machst. Wo du halt einfach sagst, ey, du machst das halt nur in diesen kleinen Clubs, wie das damals war. 200 Leute, packed, ein DJ, du selber vorne, pam, pam. So,
das fände ich absolut geil. Also das würde ich mir häufig von Rappern auch wünschen, so die, um diesen ganzen alten Flair nochmal hinzubekommen, auch dieses in kleine Locations gehen und dann irgendwie mit den Hardcore-Fans. Ich weiß nicht, ob das Materia oder so war, der hat dann, glaube ich, gesagt, wer die alten Tickets noch hat, die Tour-Tickets, der kommt dann in diese Locations auch rein oder so, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgend so eine Erinnerung habe ich gerade auch.
Ja, irgendwie sowas wäre ganz geil.
Ja.
Ich finde halt, dass man irgendwie so zu seiner Zeit und seinem Alter entsprechend Musik machen sollte.
Mhm.
Und ich bin halt heute eher auf so einem anderen. Es gibt andere Themen, die mich interessieren.
Ja.
Mein Leben ist an einem anderen Punkt, weißt du, ich kann das nicht so. wenn du Musiker bist, dann hast du halt, finde ich, immer die Wahl, nimmst du eine Fantasiefigur ein und diese Fantasiefigur, die altert nicht. Ja, die kannst du halt immer spielen und die kannst du halt jedes Jahr sozusagen aufs Neue mit Leben fühlen, mit den gleichen Geschichten. Mhm. Aber ein Künstler, der sagt, ey, ich bin halt kredibil, ich mache halt das, was irgendwie mir wirklich im Kopf ist und da gibt's jetzt nicht so einen krassen Unterschied zwischen meiner Person und meiner Künstlerperson, der muss dann, finde ich, auch die Sachen machen, die so ein bisschen seinem Alter entsprechend sind und der Lage der Welt entsprechend sind und so, ne? Und deswegen mache ich halt irgendwie diese Prinz-Pi-Musik, die ich halt jetzt mache.
Um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, auf dein letztes Prinz-Porno-Album, da sind zwei Features mit Samra drauf. Wir hatten neulich eine Folge gemacht, 5 krasse Features, die jeder vergessen hat. Da hätte der Song super drauf gepasst, aber ich habe es mit Absicht nicht mit draufgenommen, weil ich dachte, ich will heute mit dir darüber sprechen. Wie wild, wie kamen diese Samra-Features zustande?
Boah, wie kamen die zustande? Wir hatten damals halt einfach irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun, auch mit Kapi und so. Es gibt ja auch so eine Single mit Kapi und Aki Bosse, die heißt ja Messer.
Ja, so. Das war für das 1 Live, ne?
Ja, genau, da haben die so irgendwie, es ging so um so, also Diskriminierung.
Mobbing.
So. Mobbing, genau. Und das war halt irgendwie so ein bisschen so diese Zeit, das war halt auch irgendwie die Zeit, wo irgendwie Kapi in jedem Studio anzutreffen war in Berlin, wo man aufpassen musste, so, wo die Studioschlüssel sind und so, weil auf einmal war Kapi da drin und hat halt, das ist ein Musiker mit ja. Leib und Seele, ne? Und das ja. ist halt auch ein Typ gewesen, der hatte einen ungeheuer hohen Output und auch Drang, irgendwie den rauszulassen und mhm. Samra auch. Ich meine, Samra ist ja, finde ich, auch nach wie vor, das ist halt so ein technisch sauberer und stilvoller Rapper, so, das ist schon irgendwie einfach sehr, sehr großes Berliner Talent auch. Bei Samra war es außerdem auch noch witzigerweise so, Samra kommt so aus Südberlin und er hatte, wir hatten so ein paar gemeinsame Freunde sozusagen.
Nice. Sehr cool. Der war neulich auch bei uns im Interview zu Gast. Hat er jetzt auch sein Buch rausgebracht. 1995 ja, Lichterfelde.
Wie mein Song, der 1995 heißt. Der hat auch, glaube ich, einen Song gemacht.
Ja, ey. Ja, Samra hat einen auf dem Eminem-Beat und dein 1995 will ich aber auch noch drüber sprechen. Aber als erstes will ich nochmal auf die Zusammenarbeit mit Kapi zurückkommen, weil du hast gerade den Song Messer mit Bosse angesprochen. Aber es gibt auch noch einen Song, der so von 2016, 2017 ist.
Ja.
Paradox heißt der. Genau, ja. Makarov-Komplex-Album. Warum ist der nicht mehr auf YouTube? Gab es da nicht ein Musikvideo dazu?
Das weiß ich nicht. Den habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung.
Okay. Und wie kam ursprünglich diese Zusammenarbeit zustande da zwischen Kapi und dir? Weil das war ja wirklich auch vielleicht vor der Zeit, wo Kapi dann in jedem Berliner Studio war, weil da zu der Zeit war ja das Ganze noch nicht ganz so groß. Sein ganz großer Hype kam ja erst ein bisschen später.
Ja, das war, glaube ich, so sein letztes Album vor dem Durchbruch.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich glaube damals, sein damaliger Manager Drilon hat, glaube ich, uns gefragt. Und ich weiß gar nicht, ob das so, vielleicht kam das schon sozusagen von Kapi, die Idee oder so. Ich weiß es gar nicht, aber damals haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt und seitdem kennen wir uns halt so.
Sehr cool.
Ja.
Ihr wohnt oder bei Kapi ist ja immer überall so ein bisschen, aber Kleinmachnow ist ja schon so eine kleine Rapper-Hochburg geworden, ne?
Also, wir sind jetzt alle hier.
Ja. Trifft man sich dann manchmal auch so im Supermarkt zufällig oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe tatsächlich hier noch irgendwie noch niemand im Supermarkt getroffen, aber es gibt auf jeden Fall den einen oder die andere, die hier wohnen, ja.
Ja, okay. Dann lass uns mal über 1995 sprechen. Einen Song, der von dir als Solo-Song rausgekommen ist, richtig krass und emotional deine Geschichte auch erzählt, geht 5 Minuten. Und dann gab es da aber auch noch mal einen Feature-Part von Sierra Kid.
Nee, die Geschichte ist ein bisschen anders. Ich erzähle jetzt die Geschichte.
Klär mich auf, ja.
Es gab, also Sierra Kid, erstmal schöne Grüße an Sierra Kid, der heißt jetzt aber nicht mehr Sierra Kid, der ist nur noch Kid. Kid ist für mich tatsächlich einer der besten, wenn nicht der beste Künstler seiner Musikgeneration. Und er hatte ein Album, das hieß 600 Tage. Auf diesem Album war ein Song drauf, Big Boy. Und wenn du anfängst, meinen Text von 1995 zu rappen, dann merkst du, dass der auf diesen Beat geschrieben ist. Mhm. Weil ich fand den Song so krass von ihm, dass ich zu ihm gesagt habe, ey, gib mir mal bitte den Beat, gib mir mal bitte den Beat und so. Und dann habe ich den Song, also 1995, habe ich auch auf diesen Beat ursprünglich so angefangen aufzunehmen. Und dann irgendwann, keine Ahnung, habe ich dann halt irgendwie was Neues gebaut und da haben wir was komplett Neues produziert und dann kam da noch ein Part dazu und hier noch 20 Zeilen und da irgendwie noch eine andere Idee und dann irgendwann wurde das halt der Song, der es war. Aber dieser Song basierte sozusagen ursprünglich auf einem Beat von Kid. Und dann habe ich Kid diesen Song geschickt und er meinte, ja, boah, voll geil, voll super Song und hat dann selber sozusagen sich wiederum meinen Beat geschnappt und hat darauf dann eine Art Remix gemacht mit seinem Part. Okay. Und den habe ich dann auf die Vinyl-Version von dem Album mit draufgenommen.
Ah, okay, verstehe. Ja. Wir fanden es damals heftig, also eure beiden Parts darauf oder eure beiden Songstücke darauf war krass.
Ja, der Song war mir auch super wichtig oder ist mir auch nach wie vor super wichtig so. Und für mich ist halt Teufelsberg jetzt so ein bisschen so das Anschlussstück an diesen Song. Ich finde so 1995 ist der Song, der das ADHS-Album so einpackt. Ja, das ist so, wenn einer so sagen würde, ey, heutzutage, ja, wenn du irgendwie ein Album hast, dann hören die Leute ja gefühlt nur noch einen Song. Und ich würde dann halt sagen, okay, dann hör halt 1995. Und bei dem Album würde ich halt sagen, hör halt Teufelsberg. Weil der beinhaltet halt irgendwie all diese ganzen Themen, die dann auf dem Album nochmal so ein bisschen genauer in anderen Songs und so verhandelt werden. Aber das ist halt so der Teaser-Trailer zum Album so.
Hat mich auch sehr dran erinnert beim Hören an 1995. So vom, zumindest halt von dem, wie du es beschreibst, ne, dass halt viel zusammengefasst wird einfach da.
Ja, guck mal, ich finde so, Künstler haben nach einer bestimmten Zeit, wenn die lange Musik machen, dann haben die gefühlt immer so eine Art Lieblingssong, den die machen. Und manche, die wiederholen dann auch immer nur diesen Song. Also für mich war zum Beispiel so, Du bist, war für mich so der Blueprint für meine Balladen. Dann habe ich halt sowas gemacht, so wie Glück oder wie 1,40 oder wie Letzte Liebe. Aber diese Art und Weise, eine komplexe emotionale Situation, die so bedrückend ist, dass du die nicht greifen kannst, die greifbar zu machen und die in so kleine Portionen zu zerteilen, in kleine Bilder, dieses Erzählprinzip, das hatte ich mir so mit Du bist sozusagen ausgeknobelt. Und dann habe ich es halt bei jedem anderen Mal nur noch angewendet, ja.
Ja.
Und 1995 war sozusagen das Erzählprinzip zu sagen, man nimmt einfach viele kleine Bilder, kleine, so wie so eine Wand, an die man so Polaroids klebt und baut sich daraus sozusagen das Panorama einer Jugend zusammen. Aber die ist so kompliziert und aber auch so widersprüchlich und mitunter, keine Ahnung, mal schön, mal nicht so schön, mal das, mal dies, dass du das nicht erklären kannst mit einem großen zusammenhängenden Panoramabild, sondern du musst einzelne kleine Schnipsel haben und die guckst du dir dann sozusagen nacheinander so an und das ist dann der Song. Und genau dieser Funktionsmechanismus ist für mich der Funktionsmechanismus von Teufelsberg, aber da sind auch viele andere Songs auf dem West-Berlin-Album, die eigentlich genau so eine Art von Song sind. Die haben halt einfach immer nur sozusagen andere Bilder, andere Dias sozusagen, die da abgespult werden. Aber es ist ein Song, der eine Dia-Show ist,
um mal ja, das Bild ja, ja. zu nehmen. Schöne Metapher. Ein anderes Berliner Urgestein, mit dem du zusammengearbeitet hast, ist ja Flair. Arbeitet ihr aktuell noch zusammen oder ist das Vergangenheit?
Also musikalisch jetzt gerade nicht. Aber der ist auch, glaube ich, gerade dabei, wieder Musik zu machen und so.
Aber ihr habt denn nicht nur musikalisch zusammengearbeitet, sondern eben vor allem, oder was so die Überraschungsmeldung, glaube ich, war die Klamotten, also Ghetto-Sport von Maskulin, ne?
Ja, das habe ich eine Zeit lang mit ihm gemacht, aber ich bin mittlerweile nicht mehr so in diesem Klamotten-Ding. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so. oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, ich habe so meine Lust für manche Sachen verloren. So.
Und dafür kommen sie halt für andere Sachen dann, wo man sich dann wieder reinfuchst, ne?
Ja, weißt du, guck mal, das Ding ist so, das, was ich so vorhin ganz am Anfang von dem Interview zu dir meinte, dass man so in, dass man so manchmal Sachen braucht, die etwas manifestieren. Ja, für mich war zum Beispiel, waren diese Klamotten, die wir zusammen gemacht haben, diese Ghetto-Sport-Klamotten, das war so ein bisschen wie so ein Best-of der Klamotten, die man sich als 16-Jähriger immer gewünscht hätte, in einer guten Qualität zu einem affordable price. Ja, so, also das waren so Klamotten, die man selber gerne gehabt hat, hätte als 16, also ich jedenfalls. Und so zum Beispiel die, bei meinem jetzigen Album, da habe ich so eine Edition gemacht mit so einem Rugby. Ja,
habe ich gesehen.
Und dieses Rugby-Shirt ist das Rugby-Shirt, was ich mir immer als 16-Jähriger gewünscht habe. Dieses Rugby-Shirt habe ich nie mehr gekriegt. Das ist so ein alter Fit von Ralph Lauren, Mitte der 90er. Es gibt diese Serie über Wu-Tang. Mhm. Und RZA hat die ganze Zeit in der ersten Staffel so einen gestreiften Polo-Rugby an. Das ist der Fit. Das ist genau das Geil. Ding, was ich gerne gehabt hätte. Habe ich nie gehabt. Und die hatten irgendwie so für diese Serie so einen Typen, der ihnen so diese ganzen Vintage-Sachen beschäftigt, beschafft hat. Und ich habe halt mir selber sowas dann zusammengebastelt, habe es noch ein bisschen verändert, im Schnitt noch hier eine Naht gemacht, noch dies und das. Und das Ding, was du jetzt in der West-Berlin-Box zum Beispiel kriegst, das ist so ein Prinz Pi Iconic Holy Grail Textil, was ich mir immer gewünscht hätte, was ich aber nie hatte. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Und so war das damals mit diesen Klamotten auch. Aber ich muss sagen, mittlerweile interessiert mich das gerade nicht mehr, so diese Klamotten zu machen. Mein Ding sind jetzt gerade so andere. Ich interessiere mich gerade zum Beispiel total für Holz, für Möbel. Ich baue Stereoanlagen ganz viel, weil ich finde, ich mag das gerne, Musik zu hören. Ja, so ich finde halt, Musik ist zu etwas verkommen, was am Freitag in explosionsartiger Größe in deinen Spotify-Account oder wo auch immer du halt bist, reingespielt wird. Und dann hast du da hunderte, jede Woche hast du so unfucking fassbar viel neue Musik. Das ist gar nicht zu bewältigen für dich als Hörer. Und ich finde das auch nicht schön, weil es sogar mich als Ultra-Musik-Fan unter Druck setzt und mir dieses Hörerlebnis ein Stück weit einfach nur durch die reine Quantität verleidet. Was ich liebe ist, derzeit ist mich mit Freunden zu treffen und einfach geil zusammen Musik zu hören. Ja, also wenn einer, so wie ich das auch aus meiner Jugend kenne, ich hatte immer so diese Plugs, so diese Typen, die halt so, die waren halt so, haben halt so krasse Platten sich rausgesucht, haben irgendwelche Künstler entdeckt und so, und dann kamen die halt immer an und waren dann so, ey, ich habe hier wieder was richtig Geiles, sowas kennst du noch nicht und so. Und dann hörst du das halt und bist halt so mind blown, aber halt auch deswegen, weil du in einem Geisteszustand bist, dass du sagst, ja, das kommt jetzt von einer Person, der vertraue ich.
Ja.
Und du sitzt gerade da mit einem Drink oder so oder einem Joint oder was auch immer. Und dann hörst du halt diese Musik und dann weißt du die wirklich zu schätzen. Und das ist so eine Sache, das versuche ich halt irgendwie für mich und viele Freunde zu schaffen. Es gibt zum Beispiel so einige Kumpels, die haben so Listening Bars, also es ist so wie so eine Art Kneipe. Da gibt's so ein bisschen Drinks. Mhm. Aber vor allen Dingen haben die halt immer eine richtig geile Anlage. Und dann setzt man sich da halt hin und trinkt halt was und hört halt dabei Musik. So. Und oftmals ist es halt so Musik, die dann halt so für einen Abend rausgesucht wird. Keine Ahnung, ey, komm, heute gibt's 90s Raps und morgen gibt's Film-Soundtracks und dann hören wir Studio Ghibli Sachen und dann wieder, was weiß ich, wie Star Wars Soundtracks. Keine Ahnung was.
Ja, ja.
Und das sind so Settings, die befördern, dass du wirklich wieder diese Faszination an Musik wiederentdeckst. Dieses Beeindruckende, dass halt Musik nicht so ein Hintergrundding ist, was irgendwo abläuft, sondern dass das so im Vordergrund steht, so dass es darum geht, dass das der Grund ist, weswegen man da hinfährt, dass man sich hinsetzt, dass man dafür irgendwo auch ein Stück weit sozusagen Lebenszeit und Konzentration investiert. Ja, und das ist sowas so, das interessiert mich gerade wahnsinnig. So, und ich finde halt auch irgendwie, es gibt so viel so großartige Musik Und ich bin jetzt mittlerweile mit Mitte 40 wieder an dem Punkt, dass ich so richtig fanmäßig Musik konsumiere, wie ich das vielleicht das letzte Mal so gemacht habe, bevor ich selber Musiker war. Und ich würde voll gerne halt auch irgendwie durch diese, weißt du, wenn ich so Lautsprecher baue oder so, dann überlege ich mir halt so, okay, was ist das für eine Person? Was möchte die für Musik hören? Wie möchte die das hören? Möchte die das eher laut hören? Geht es darum, dass das so ein bisschen so beim Arbeiten gehört wird? Oder muss es in einem Groß, also ich versuche sozusagen was zu bauen für die Person.
Ja.
Um der ein schönes Erlebnis zu geben. So.
Aber du hast recht, also man konsumiert halt Musik, da diskutieren wir auch sehr häufig im Podcast drüber, man konsumiert Musik halt, ich merke das bei mir selbst, man hat so viel Auswahl bei Spotify und wenn man dann eh sein Handy in der Hand hat, man schafft es schon gar nicht mehr so geduldig irgendwie ein Lied zu Ende zu hören, weil es kommt einem direkt in den Kopf so, ah, ich kann ja auch noch, genau, ich kann ja auch noch die 1 Million anderen Songs hören. Ich finde, was da immer schön dagegen hilft, und auf den Track will ich auch zu sprechen kommen, ist ein Lied wie Dschungelabenteuer, was so viel Storytelling drin hat. Ist ja auch was auf dem Prinz-Porno-Album rausgekommen ist, jetzt 10 Jahre alt mit Kollega. Wieso ist es ein Dschungelabenteuer geworden? Ihr beschreibt dann ja, wie ihr in die Karibik fliegt. Wieso ist es ein Dschungelabenteuer geworden und nicht irgendwie eine Reise nach Alaska oder auf Mount Everest oder nach Tokio?
Ach, das war so halt. Guck mal, es gibt ja so Musiker, die einen, die haben halt eine geile Stimme, die anderen können halt gut singen und so, manche sehen richtig gut aus, manche können super präzise rappen, manche haben halt so diesen Stil, diesen Swag, was weiß ich. Bei mir war das immer so, dass halt Geschichten erzählen für mich so eines der Sachen war, wo ich gesagt habe, das kann ich ganz gut und das mache ich gerne. Und ich mochte das immer, wenn du so auf so einer Lyricist-Lounge-mäßigen Art und Weise das mit anderen Leuten gemacht hast. Ich bin zum Beispiel voll der Fan von so Rap-Tracks, wo immer so eine Zeile abgewechselt wird und sowas, ja. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Und mit Kolle war das halt einfach damals so, dass er halt so einer war, ich habe halt irgendwie angefangen, glaube ich, und dann hat er halt so was zurückgeschickt und dann haben wir das halt immer so weitergemacht und am Ende hatten wir dann halt diesen Text und haben das dann halt eingerappt und dann halt irgendwie so ein kleines Zeichentrickvideo dazu gemacht. War damals so der Überaufwand. Heute würde man es wahrscheinlich mit AI so in einer halben Stunde machen. ich finde das einfach so auch cool, sowas zu machen, weil das auch eine Bandbreite ist von Rap-Musik, die es halt gibt. Ja, genauso wie ich damals auf meinem allerersten Prinz Pi-Album, da hatte ich so einen Song, der hieß Herr der Dinge. Das war so ein Hörspiel. Und da ging es auch irgendwie so um die Deutschrap-Szene, so, aber das war alles so verklausuliert dargestellt mit so irgendwelchen Fantasy-Charakteren und so. Und es war auch so Klassikmusik und sowas gesetzt. Und keine Ahnung, das ist halt sowas so, man will das halt gemacht haben.
Ja.
Und das ist halt so wie so eine Spielwiese, so, weißt du? Wie wenn.
Auf jeden Fall.
Wenn du sagst, ey, ich will jetzt halt irgendwas machen, was noch keiner gemacht hat. Ich will es richtig geil machen, ich will da so. Es muss technisch sein, es müssen krasse Reimspiele drin sein und sowas. Ein Kollege ist halt so einer, mit dem kannst du das halt machen. Oder vielleicht ist es sogar der Einzige, mit dem du das so machen kannst.
Ja, wahrscheinlich. Aber wie ist dein Verhältnis zu Kollege? Weil so einen Track macht man doch, also weil du sagst, ihr habt viel hin und her geschrieben und ich weiß, ihr seid euch auch mehrmals in der Karriere, glaube ich, über den Weg gelaufen.
Uns, ja,
ne?
Wir kennen uns schon auch schon seit 2007, aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon irgendwie so lange nicht mehr. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß gar nicht, was er gerade so macht, aber ich glaube, er macht jetzt auch wieder Musik oder.
Er ist halt jetzt so auf YouTube-Film, sehr krass und macht mal hier und da einen Song, aber letztes Jahr hat er ja offiziell eigentlich erstmal seine Karriere beendet.
Also war ja schon sozusagen damals mit Marjo zusammen. Das war ja sozusagen einer der Meister der YouTube-Vermarktung
auf
vor so
10
Jahren. Also das hat er ja sozusagen dieses unterhaltsame. Ironische Ding hat er sozusagen schon lange gemacht.
Ja, 100 Pro. Habt ihr mal irgendwann nach Dschungelabenteuer über ein zweites Abenteuer nachgedacht?
Irgendwann mal, aber ich ehrlich gesagt, es ist auch schon lange her. Ich habe jetzt auch schon echt ein paar Jahre, muss man so sagen, gar nicht mehr mit ihm gesprochen.
Ja, wir kommen eigentlich schon zum Ende vom Interview. Ich würde gerne von dir wissen, auf welchen Song du bis heute am meisten Feedback bekommst. Oder vielleicht auch nicht nur am meisten, was die Quantität angeht, sondern auch, was die Intensität angeht des Feedbacks.
Boah, also das ist so, das ist bei mir irgendwie tatsächlich so, da bin ich mega glücklich drauf, dass es eine sehr, sehr lange Reihe gibt an Songs, auf die ich unheimlich emotionales Feedback gekriegt habe, im Sinne davon, dass Leute gesagt haben, ey, dieser Song hat mein Leben verändert oder hat mich gerettet oder hat irgendwas Krasses mit mir gemacht. Und das ist echt eine richtig, richtig lange Liste von Songs. Also jetzt mal so angefangen mit sowas wie Keine Liebe, bis hin zu so über so Sachen wie zum Beispiel so, es gab mal so eine DVD, die hieß Das Prinzip Prinz Pi, da waren so ein paar Songs, also die war nicht so ein krass erfolgreiches Album, aber da waren so ein paar Songs drauf, wie zum Beispiel Tief oder Stella, das Mädchen vom Werbeplakat. Das sind so Songs, da habe ich wahnsinnig viel Feedback drauf gekriegt, dann halt auch sowas irgendwie so wie Laura oder so. Natürlich, Du bist, ist sicherlich so ein Song, der halt irgendwie ganz, ganz viele Leute irgendwie so gehittet hat. Dann jetzt so Hits in Anführungszeichen wie, keine Ahnung, 1,40, Letzte Liebe, alle möglichen Songs von Kompass ohne Norden, aber halt auch immer wieder so Songs, so wirklich immer, wenn ich irgendwie so in einem Interview irgendwie sage, so ey, hier, wenn die Leute so fragen, ey, was war denn ein Song, der dir am Herzen liegt, den keiner so richtig cool fand? Und dann sage ich halt irgendeinen Song, wie zum Beispiel Rost. Das ist so ein Song, den habe ich gemacht über den Niedergang der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Ja, da geht's halt so, die Fabriken stehen halt noch da und die Arbeiter haben keine Arbeit mehr und so. Und das erinnert auch so ein bisschen an so ein Buch von Feridun Çaymoğlu, das heißt Ruß. Das ist eines meiner deutschen Lieblingsbücher und so. Und das fließt da auch so ein bisschen mit rein. Und das ist halt so ein Song, da habe ich nie ever irgendwie Feedback zugekriegt. Und wenn ich dann sowas gepostet habe und gesagt habe, ey, ich finde das schade, weil das ist ein Song, der liegt mir persönlich am Herzen. Und jedes Mal, wenn ich durchs Ruhrgebiet fahre und so Industrieruinen sehe, dann denke ich daran. Da kriegst du dann halt irgendwie so 50 Nachrichten. Was? Das ist der krasseste Song der Welt. Geil. Und dazu bin ich fast irgendwie zusammengebrochen und habe tagelang geheult und es ist so krass. Und jedes Mal, wenn ich den höre, pure Gänsehaut und guck mal, hier ist ein Tattoo. Und das ist halt so. Also ich bin sehr, sehr blessed, dass ich viele Songs habe und sehr viele auch unterschiedliche Songs, die Leute sehr erreicht haben und die mich mit oder meine Musik mit ihnen verbunden haben. Und darüber freue ich mich natürlich sehr.
Sehr spannend zu hören. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder war mein erster Song, den ich von dir gehört habe, entweder auch Du bist oder Laura. Und bei Laura finde ich das irgendwie bis heute sehr heftig, auch wenn man so Kommentare durchliest, was der Song, also was für Emotionen der Song bei Leuten auch auslöst. Verfolgst du auch teilweise so die Interpretation auf Genius zu einzelnen Lines?
Ja, ich finde, nee, weil das ist meistens so, man, guck mal, du ärgerst dich halt gerade, wenn du selber so was schreibst, also jeder kennt aus der Schule noch so Gedichtinterpretationen, ja?
Ja.
Und ich kann dir sagen, bei mir dreht sich alles um, wenn ich das lese, was Leute da reinschreiben, was ich angeblich damit gemeint habe und wie fern oder gegensätzlich das ist zu dem, was ich gemeint habe. Und ey, die meinen das ja alle super gut, ne? Die machen sich da halt echt einen Kopf und so. Man will dann auch nicht irgendwie so, denen dann da irgendwie so besserwisserische E-Mails schreiben, aber ich lese sowas nicht, weil ich habe es ein paar Mal gemacht und war nur so, boah, nee. Aber dafür kann keiner was und das ist, wie gesagt, gut gemeint und so. Und ja, aber klar, also weißt du, Text ist halt bei meiner Musik, das darum geht.
Ja.
Es geht nicht um irgendwie so, dass man dazu tanzen kann unbedingt oder so. Es geht darum, jemand trägt etwas so gut vor, hoffentlich, dass du dich da reinversetzen kannst, dass du das nachvollziehen kannst und dass du drüber nachdenken kannst und dich das dann irgendwie bereichert, dir hilft.
Wie lange hast du an dem Song geschrieben? Weil du hattest ja auch eine Line drin, ich habe diesen Song hier schon x-mal geschrieben, x-mal verworfen.
Ja, lange, weil ich meine, weißt du, so manche Songs, die trägst du so mit dir rum und dann bist du halt so, okay, jetzt ist halt so der Zeitpunkt, wo ich das fertig machen will und runterschreiben kann und dann muss auch mal gut sein. Dann kann ich damit so abschließen mäßig. Es gibt viele Songs, die ich auch halt echt irgendwie so über Jahre hinweg so zusammensammle, ja. Ich bin so einer, ich liebe diese Notizen bei Erte. Mhm. Die haben so ganz viele Dokumente, halt mit so Fragmenten von Songs oder wo so einzelne Lines sind oder mal irgendwie ein Refrain oder so. Und das kristallisiert sich dann manchmal erst so heraus, wann du es fertig machen will oder kann. Aber das bestimmt man selten selber. Das bestimmt einfach irgendeine so Kraft und dann fertig.
Ja. Warst du dann zufrieden, als der Song dann raus war, aufgenommen und raus war? Oder hat sich das dann für dich wie eine Befreiung angefühlt? Oder?
Boah, ich bin bis, boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ADHS war das erste Album von mir, wo ich so war, wow, das finde ich richtig gut.
Ja.
Da habe ich nicht, also so, ich bin so einer, wenn dann die Sachen, wenn ich so weiß, okay, jetzt ist so die CD-Pressung auf dem Weg, dann habe ich früher wirklich Tobsuchtanfälle gekriegt und bis zu Zusammenbrüchen, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass das jetzt so rauskommt, das ist alles falsch, ich muss es nochmal ändern, es hört sich völlig kacke an, wieso haben wir diesen scheiß Take verwendet, warum haben wir das noch nicht mal gemischt, was ist das für eine Kacke? Und bei dem Rebell ohne Grund Album, wo Laura drauf ist, da waren so einige Songs drauf, wo ich so war, ey, auf gar keinen Fall kann das so sein. Ich war zum Beispiel mit dem Mix von Du bist ultra unzufrieden. Da gab es noch mal so eine andere Version davor. Mhm. Die ist tausendmal besser, ja. Sage ich.
Ja, vielleicht auch was für einen irgendwann mal unreleased Album, die Version von Du bist. Ich habe noch gehört, dass du mal an dem ersten veganen Lieferservice mitbeteiligt warst.
Das stimmt, ja. Mit einer Freundin von mir.
Wann war das?
Boah, wann war das? Ich glaube 2015 oder so, auch schon so 10 Jahre her oder 2014 sogar.
Wie lange lief das Ding?
Nicht so lange, vielleicht irgendwie ein Jahr oder so, dann ist es grandios pleite gegangen. Aber ey, wir hatten gute Absichten. Das war eine gute Idee.
Einfach nicht genügend Nachfrage oder?
Ja, nicht genügend Nachfrage. Vor allen Dingen hatten wir einfach nicht genug. Wir hatten halt nur Eigenkapital und du brauchst halt, wenn du so eine Firma irgendwie so zum Rollen bringen willst, du brauchst halt immer irgendwie wieder Geld und dann musst du dich halt irgendwie durch die Dürre irgendwie durchmachen, dann musst du Werbung machen so, dann musst du wieder neue Leute einstellen, dann musst du wieder neue Ware kaufen, dann geht irgendwas kaputt und so. Und also du brauchst einfach irgendwie schon für sowas mehr Kohle, als wir damals hatten.
Ja.
Und vielleicht hätte es dann geklappt, aber bei uns hat es halt leider nicht geklappt. Vielleicht lag es auch einfach an uns und unseren Ideen, an unserem Anspruch, keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch Sachen priorisiert, die im Nachhinein nicht so wichtig waren.
Das weiß man ja davon nicht. Und manchmal ist ja auch wirklich, man muss an der richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Vielleicht hätte es 2020 mit Corona irgendwie besser funktioniert, wenn man es halt gerade davor irgendwie das gegründet hätte und da so, aber das kann man, das Timing ist halt immer das Schwierige, das weiß man davon nicht.
Auf jeden Fall.
Jetzt wirklich letzte Frage, da du ja auch jemand bist, der sich schon für Deutsch oder für der sich für Rap insgesamt interessiert, der auch irgendwo hier und da immer mal ein bisschen vernetzt ist mit der Szene. Hast du mitbekommen, dass letzte Woche der Megalodon-Remix rausgekommen ist von Bist du dumm, von Bones und Nate?
Ich hab's gesehen, aber ich hab's tatsächlich noch nicht gehört, weil ich selber gerade so krass am Arbeiten bin mit meinem eigenen Shit und die ganze Zeit irgendwie irgendwas schneide und höre und ich habe es leider noch nicht gehört, aber es ist natürlich krass, sowieso alle zusammenzubringen und so. Schon cooler Culture-Moment sozusagen.
Auf jeden Fall. Knapp 50 Artists mit drauf. Aber gut, dann muss ich dich irgendwann anders mal fragen, wen du am meisten auf dem Track gefeiert hast. Und ich glaube, unsere Hörer, die haben auf jeden Fall alle mitbekommen davon, aber an die gebe ich dann die Hausaufgaben auf, dass sie sich mal Dschungelabenteuer anhören oder 1995 oder die aktuellen Singles von deinem Album. Und an dich gebe ich vielleicht die Hausaufgabe, wenn du irgendwann mal Zeit hast, da reinzuhören und dann komme ich nochmal drauf zurück und frage dich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es sind sicherlich viele Leute dabei, die ich irgendwie auch kenne. Und
glaube ich auch, ja. Glaube ich auch.
Bin gespannt.
Okay, cool. Dann danke ich dir für deine Zeit. War sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten über deinen gesamten Lebenslauf. Dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg im Endspurt zu deinem Album West-Berlin. Und die letzten Worte gehören dir.
Ja, Mann, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also am 16.05. kommt das raus. Ist für mich das zweite Album nach ADHS, wo ich so sagen kann, ey, textlich finde ich das einfach, also bin ich damit wirklich happy. Und das Album ist produziert worden von Pero. Pero ist ein neuer Künstler sozusagen, aber auch ein Produzent. Er macht aber auch selber Musik. Er ist auch gefeatured auf dem einen Song. Und ich könnte jetzt hier sagen, hört euch mein Album an, aber ich sage stattdessen, wenn ihr euch mein Album angehört habt, dann hört euch mal die Sachen auch von Pero an oder hört bei meinem Album auf seine Produktion. Das ist ein sehr junger, sehr, sehr talentierter Typ. Ich finde ihn richtig, richtig krass. Der hat einfach eine geile Ästhetik, ist so das richtige Wort. Ja, der hat eine krasse Klangästhetik, eine Liebe zu Sound. Und irgendwie ist es so originaler Hip-Hop. Und könnte auch ein paar Jahre alt sein, was er da gemacht hat. Aber irgendwie ist es auch sehr zeitgemäß und so. Also es ist einfach ein schönes Soundbild, was er macht. Geile Produktion und ich mag sowas.
Sehr cool. Muss ich mir auch mal anhören. Ja, top. Alles klar.
Alright. Hey, dann vielen Dank.
Yes, ich hoffe, euch hat das Interview mit Prinz P gefallen. Kommentiert gerne mal unter der Folge, was euer Favorite-Song von Prinz P ist. Und ja, für alle, die uns noch nicht kennen, bei Deutschrap Plus bekommt ihr jede Woche eine neue Podcast-Folge. Wir sprechen über alles, was Deutschrap gerade bewegt, egal ob Newsflash, legendäre alte Deutschrap-Songs oder auch mal Special-Dokus zu bestimmten Themen. Neulich haben wir über den Einfluss von Deutschrap auf den Drogenkonsum der Jugend gesprochen und das alles bekommt ihr bei uns im Deutschrap Plus Podcast jeden Montag eine neue Folge. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann kurz Handy rausholen, abonnieren, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund.